Gut, okay, wir werden mal mit dem Thema weitermachen, wo ich letzte Woche angefangen habe. Und ich möchte nur noch ein paar Eckpunkte setzen zu dem, was wir letzte Woche hatten. Bloß mal ein paar Stichpunkte. Und es kam ja heute schon mehrmals. Aber dass wir den Anschluss bekommen an diese ganze Thematik, die richtig tief in unser Herzen hineingeht. Und das ist das, was der Herr momentan mit seiner Braut weltweit wirkt. Er geht tief in das Herz hinein. Er zeigt verborgene Dinge auf, dass wir, was uns selbst, sag ich mal, lieb ist, was wir nicht hergeben möchten, und Dinge in unserem Herzen, die uns gar nicht so bewusst sind. Aber er leuchtet jetzt in unser Herzen hinein, um diese Dinge zu entfernen, damit wir Licht sind und ihm begegnen, wenn er kommt, dass wir bereit sind. Amen. Und es ist gut, wenn man sich auf diesen Prozess einlässt, wenn man auf ihn hört und sich verändern lässt. Und dieses Ganze nennt man Gnade. Weil die Gnade ist in Christus gekommen. Die Gnade gibt dir den Segen und die Gnade gibt dir die Kraft zur Veränderung. Gott braucht bloß unsere Bereitschaft. Erstens, ich will geistlich wachsen. Zweitens, ich tue das, was Gott mir sagt, denn dann wachse ich. Und dies, wenn du diese innere Entscheidung getroffen hast, dann bist du richtig hier. Und dann kannst du das Wort entsprechend aufnehmen. Weil das Wort Gottes hilft dir weiter in diesem Weg des Wachstums. Und so befinden wir uns alle auf einem bestimmten Punkt, aber wir gehen alle in den Fußstapfen von Jesus. Das Einzige, was wir nicht machen dürfen, wir dürfen nicht stehen bleiben. Jeder hat seinen speziellen Gang, wie er Jesus nachfolgt, sein spezielles Tempo. Jeder hat seine spezielle Persönlichkeit. Er kennt dich sowieso besser wie du selbst und er achtet darauf. Aber das Einzige ist, du musst mit ihm Schritt halten. Amen. Du darfst nicht stehen bleiben. Und wir hatten das letzte Mal davon gesprochen, ein Stück aus dem, was John Melinda da gesagt hat, in den ersten zwei Botschaften vom Seminar. Und ich habe da nochmal was Eigenes eingefügt. Und ich greife nochmal drauf zurück, was er dort gesagt hat, nur ein paar Eckdaten, wo es um den Willen Gottes geht, dass uns das nochmal richtig bewusst wird. Ja? Dass Gott hat alles nach seinem Willen geschaffen. Und sein Wille ist das, was sein Herz begehrt. Amen. Und Weisheit ist Gottes Denken. Weisheit ist das, wie Gott denkt. Und sein Denken kommt aus seinem Herzen. Das, was er begehrt, das denkt er und das spricht er aus. Und das ist Gott. Wenn wir von Gott sprechen, im Hebräischen steht dann immer, Yahweh ist der ist, da ich bin, da ich sein werde. Aber ganz am Anfang, in den ersten Seiten der Bibel, steht dort Elohim oder Eloha, die Einzahl Elohim, das ist die Mehrzahl davon. Und das bedeutet, was wir immer im Deutschen als Gott übersetzt bekommen. Elohim bedeutet der, dem alle Ehre und Anbetung gebührt. Der, der da über allem anderen steht. Und den Wortstamm El hast du in vielen hebräischen Buchstaben oder Namen dabei, zum Beispiel Joel oder noch ähnliche Dinge. So, aber Gott ist derjenige, dem alle Anbetung gehört, alle Ehrerbietung und aller Lobpreis, aller Respekt. Und so müssen wir uns das vor unseren inneren Augen immer wieder malen, wer Gott eigentlich ist. Wer ist dieser Gott, dem wir dienen? Er hat sich geoffenbart in seinem Wort. Und der Heilige Geist wird das Wort nehmen und dir Gott offenbaren. Du musst immer wieder, solange wir auf dieser Erde uns befinden und im Himmel geht es weiter, Vater, offenbare dich mir, wie du wirklich bist. Gott, ich will dich erkennen. Ich habe das so oft gebetet. Gott, ich will dich erkennen, wie du wirklich bist. Und das ist so entscheidend für dein christliches Leben hier auf dieser Erde, dass du erkennst, wer dein Vater ist, der Gott aller Götter und wer Jesus Christus ist. Und der Einzige, der dir das offenbart, ist der Heilige Geist und durch das Wort Gottes. Amen. Hab diesen Hunger, Gott, ich möchte dich kennenlernen, wie du wirklich bist. Und dieser Gott ist der, der das Zentrum des gesamten Universums darstellt. Der Himmel und Erde, das Sichtbare und das Unsichtbare geschaffen hat, die Galaxien, die weit über unser Verständnis darüber hinausgehen, wo die Erde nur ein winziges Staubkörnchen ist. Steht bei Jesaja, dass Gott die ganzen Ozeane mit seiner hohlen Hand hält. Meine Stimme macht noch ein bisschen mit. So, das heißt, bei Jesaja steht, Gott, der Vater, hält die Ozeane der Welt alle in seiner Handfläche. Und die Erde ist vor ihm wie ein Staubkörnchen, wenn du es im Vergleich der ganzen Galaxien betrachtest. So, und dieser Gott, der größer ist als alles andere, ist dein Vater. Und hat seinen Sohn so klein werden lassen, dass er auf dieses Staubkörnchen Erde passte. Und noch dazu in eine Wiege. Er wurde Mensch wie wir. Könnt ihr erkennen, wie sehr sich Jesus Christus erniedrigt hat und was der Vater für uns und für dich und für mich gegeben hat? Und das heißt, Gott hat einen Willen und dieser Wille ist immer vollkommen gerecht und gut. Und diesen Willen kannst du zusammenfassen, ist seine Wahrheit, Heiligkeit und darauf gründet die Liebe. Weil Gott ist die Liebe. Ne? Das heißt, sein Wille ist die Liebe und die Liebe hat als Grundlage die Wahrheit und die Gerechtigkeit. Und in seinem Herzen hatte er ein Begehren. Sein Wille war, dass er ein Geschöpf hat auf diesem Planeten Erde, den er extra dafür geschaffen hat. Und das sollte ein Mensch sein. Kinder, Gott wollte Kinder. Er hatte Diener. Er hatte Milliarden von Dienern im Himmel. Die ganzen Engel, die ihm dienten. Aber er wollte ein Gegenüber. Er wollte ein Kind. Ein Geschöpf. Und das bist du. Dieser Gott kannte dich schon vor Grundlegung der Welt. Er ist so groß, dass alles in seinem Herzen sich befindet. Die Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft. Im Himmel gibt es keine Zeit, da ist alles gleich. Das heißt, alles befindet sich in Gott. Und du warst Teil seines Begehrens. Weil der Wille Gottes ist das, was Gott begehrt in seinem Herzen. Und das warst du, sonst wärst du nicht hier. Und aus seinem Herzen wurdest du auf diese Erde geboren und er möchte, dass du zu seinem Herzen zurückkommst. Und das ganze Reich Gottes im Himmel ruht alles auf dem Willen Gottes, den er geoffenbart hat durch sein Wort. Und er hält alles zusammen durch seine göttliche Weisheit. Das heißt, im Himmel gibt es alles, aber grundsätzlich alles im Himmel ist verbunden mit dem Willen Gottes, weil Gott die Liebe ist und er hat alles in Liebe geschaffen. Und sein Wort bestimmt alles. Das heißt, sein Wort drückt seinen Willen aus. Das, was er denkt, spricht er aus. Und sein Wort, was Gott aus seinem Herzen spricht in seiner Weisheit, bestimmt auch, was jedes Geschöpf tun soll, wozu jedes Geschöpf geschaffen ist und was die Aufgabe jedes Geschöpfes ist. So soll der Fisch im Wasser schwimmen, und der Vogel in der Luft liegen. Es gibt auch fliegende Fische, aber irgendwann kehren die auch wieder zurück ins Wasser. Es gibt tauchende Vögel, aber irgendwann müssen die wieder hoch. Ne? Gott hat jedem Geschöpf durch sein Wort zugewiesen, was seine Aufgabe ist. Und jedes, wenn Gott spricht, reagiert jedes Geschöpf, weil seine Stimme, seine Worte sind schöpferisch. Seine Worte tragen in sich die Kraft, dass das, was er spricht, auch geschieht. Das lesen wir in den ersten, noch wie Gott die Erde geschaffen hat. Aber ich möchte, das wisst ihr alle, aber lasst uns das nochmal verinnerlichen. Das ist der Gott, dem du dienst. Das ist dein Vater. Das ist der Gott, den du gebetet hast jetzt eine ganze Zeit, der an deinem Herzen gearbeitet hat, wenn du es zugelassen hast. Aber lass uns mal aufschlagen, Jesaja 48, Vers 13. Und so sagt Gott zu dem oder durch den Propheten Jesaja: Ja, meine Hand hat die Erde gegründet und meine Rechte die Himmel ausgespannt. Und dann sagt Gott: Sobald ich ihnen zurufe, stehen sie allesamt da. Das heißt, Gott sagt, er hat alles geschaffen Und er sagt, sobald ich es rufe, ist es da. Gott sprach, es werde Licht und es geht schon. Gott sprach, es werde Licht und plötzlich war das Licht vorhanden. Gott sprach, die Erde soll das und das hervorbringen und plötzlich geschah es. Das heißt, das, was Gott geschaffen hat, reagiert auf seine Worte, weil seine Worte schöpferisch sind. Und die Schöpfung hat genau das gemacht, was Gott gesagt hat. Nicht mehr, nicht weniger. Genau das. Gott hat das gesprochen, es werde Licht und es ward Licht. Gott sprach, es soll aus der Erde, soll Kraut und Pflanzen hervorkommen und plötzlich war Frühling auf der Erde, ne? Hat sich das durch die Erdoberfläche durchgebrochen. Und jedes Gewächs auf der Erde kam hervor, weil Gott ein Wort gesprochen hat. Ist das erstaunlich? Das ist Gott. Und nur bei uns, bei den Menschen, hat Gott selbst Hand angelegt. Er hat gesprochen und seine Hand angelegt. Er hat gesagt, Elohim, das heißt, Gott in Dreieinigkeit sprach, lasst uns Menschen machen in unser Ebenbild, das uns gleich sei. Und dann hat er den Menschen die Aufgaben gegeben. Aber ich möchte mich darauf konzentrieren. Sie haben sich untereinander beraten, Vater, Sohn, Heiliger Geist, lasst uns ein Gegenüber schaffen. Und für dieses Gegenüber haben wir diese Erde geschaffen. Und nachdem Gott gesprochen hat, in dieser Dreieinigkeit, hat er selbst den Menschen aus Lehm geformt. Und dann hat Gott, der Vater, sich drüber gebeugt über den Menschen und hat in seine wunderbare geformte Nase, als wäre alles Erde, ja, hat er sich drüber gebeugt und seinen Ruach im Hebräischen des Geist hineingeblasen und plötzlich wurde aus diesem Lehm eine lebendige Seele und Adam stand auf. Das muss ein gewaltiger Moment gewesen sein. Ja? Halleluja. Und dann hat er die Eva noch schön gemacht. Das heißt, Gott sprach und alles reagierte. Und bei den Menschen, weil er uns Menschen so liebt, er wollte ein Gegenüber, hat er selbst mit seinen Händen das geformt und sein Leben eingehaucht. Das hat er bei keiner anderen Schöpfung gemacht. Deswegen haben die Tiere eine Seele und bei den Predigern steht, die Seele des Tieres geht zur Erde zurück, wenn ein Tier stirbt. Und der Geist des Menschen geht zu Gott. So, das heißt, der Mensch ist unsterblich. Ein Tier hört auf zu existieren. So, das ist Gottes Weisheit, ist die Art und Weise, wie er denkt. Und seine Denkweise ist der Wille. Und was Gott gesprochen hat, auf sein Wort hat alles reagiert. Alles im Himmel, also das im gesamten Universum, in den ganzen Galaxien, hat alles reagiert auf das, was Gott gesagt hat. Bis eines Tages ein Geschöpf gesagt hat, nein. Ich bin so wunderschön geschaffen und ich glaube, ich kann mit diesem Gott in Konkurrenz gehen. Ich will sein wie er. Es reicht mir nicht, in diesem geschaffenen Zustand, wo Gott mich geschaffen hat, zu bleiben. Ich will höher sein. Ich will sein wie Gott. Stolz. Und das erste Mal hat ein Wesen solche Gedanken, die anders waren wie die Weisheit Gottes. Das erste Mal war es eine Rebellion gegen die Liebe selbst. Weil Liebe braucht als Grundlage die Wahrheit, braucht Gott. Und wer aufsteht, ich will sein wie Gott, trennt sich von der Liebe. Und die Weisheit des Denken wird korrupt, also im Englischen ist es, wird verdorben. Und dieses Geschöpf ist abgefallen von Gott. Ich habe letztes Mal das näher erklärt. Und Satan hat dann noch ein Drittel der Engel verführt, also Luzifer. Helel heißt er eigentlich. Luzifer ist die lateinische Übersetzung. Der richtige Name ist Helel. Das heißt, nicht Halal. Die Richtung. Helel, das heißt der Glänzende. Und er wurde aus sofort nach der, diesem Stolz in ihm gefunden wurde und die Rebellion wurde aus dem Himmel geworfen. Sofort. Das heißt, im Himmel, in Gottes Wohnstätte, im dritten Himmel, gibt es kein Wesen dort oben, kein geschaffenes Wesen, was anders denkt wie Gott. Alle denken wie Gott und alle tun den Willen Gottes. Und jeder, der anders denkt wie Gott, der sich drüber stellt, ich weiß es besser, und gegen Gottes Willen rebelliert und von seiner Denkweise abweicht, befindet sich nicht im Himmel. Befindet sich im zweiten Himmel, also die gefallenen Engel befinden sich im zweiten Himmel, daraus kontrollieren sie die Erde, die ganze, alle Regierungen sind unter ihrer Herrschaft. Geschäftswelt, alles drum und dran. Der Einfluss ist viel stärker, als wie manche Menschen wahrnehmen. Deswegen ist unser Kampf gegen diese Mächte, laut Epheser 6, weil dort der Ursprung der Probleme auch liegt. Diese Mächte befinden sich auf der Erde und unter der Erde, in der Hölle. Und jedes geschaffene Wesen, was dieselben Eigenschaften hat, nämlich sich gegen den Willen Gottes aufzulehnen und sagen, ich weiß es besser und ich mache, was ich will, befindet sich entweder noch auf der Erde im gefallenen Zustand oder, wenn gestorben, dann in der Hölle. Deswegen sagt Jesus, nicht jeder, der zu mir Herr, Herr sagt, Matthäus 7, 21, wird in das Reich der Himmel eingehen, sondern nur die, die den Willen meines Vaters getan haben. Deswegen ist es gut, wenn man sich über diese Thematik mal beschäftigt oder auseinandersetzt. So, dann haben wir gesehen, beim Sündenfall kam die Natur des Satans in den Menschen hinein, er fiel von Gott ab, die Sünde wurde getrennt von der Liebe Gottes. Und es befand sich im Menschen seither im Herzen dieser Stolz, diese Rebellion, diese Auflehnung Gott gegenüber. Aber sein Denken war total verdorben. Das Denken des Menschen war verdorben. Und das nennt die Schrift menschliche Weisheit. Weil die menschliche Weisheit kann niemals den Willen Gottes bringen. Und Paulus beschreibt das im 1. Korinther 2. Die menschliche Weisheit, ihr ist es verborgen gewesen, was Christus getan hat. Denn das Kreuz war dieser menschlichen Weisheit eine Torheit. Das heißt, das menschliche, gefallene Denken des Menschen kann Gott nicht erkennen. Und Gott hat diesem gefallenen Zustand dem Menschen aber aufgeholfen, indem er ihm den Heiligen Geist gegeben hat. Und durch den Heiligen Geist können wir Gott erkennen und sein Wort. Mal kurz zusammengefasst. Und dann brauchen wir als Christen eine Gedankenveränderung, eine Erneuerung. Das heißt, unser menschliches Denken muss verändert werden durch das Wort Gottes in göttliche Weisheit. Deswegen ist das Bibelstudium unwahrscheinlich wichtig. Ne? Denkt an die 10 Kapitel oder 8. Wie viel liest du jeden Tag? Das verändert dein Denken. Du kommst in Übereinstimmung mit Gott, du erkennst seinen Willen und du erfährst eine Reinigung, Veränderung deines Denkens. Und es fällt dir viel leichter dann, den Willen Gottes zu erkennen aus seinem Wort und dann durch die Gnade umzusetzen. So, wir reden aber darum, dass Gott jedem Geschöpf eine Bestimmung gegeben hat und die Geschöpfe haben darauf reagiert und haben das getan, wozu Gott sie geschaffen hat. Und so hat Gott auch uns Menschen geschaffen, erstens, damit wir Gemeinschaft mit ihm haben und ihn verherrlichen. Das ist dein Ziel, das ist deine Grundbestimmung ist, dass du als Kind Gemeinschaft hast mit deinem Vater, als Braut Gemeinschaft hast mit Jesus, deinem Bräutigam, und wer das Ganze bewirkt, ist der Heilige Geist. Das ist deine Bestimmung. Das geht über alles andere, was du auf dieser Erde erlebst, weil das in der Ewigkeit weitergeht. Ein Gegenüber, Kommunikation mit Gott, Gespräch, Austausch und Gemeinschaft. Und wir sind berufen, als seine Geschöpfe ihn zu verherrlichen, ihn anzubeten, also Gott zu verherrlichen. Gemeinschaft mit ihm und ihn zu verherrlichen. Das ist deine Bestimmung. Und das spricht Gott über deine neuen Schöpfung in Christus aus. Das sind wir als Kinder Gottes. Wir sind geschaffen von ihm, zur Gemeinschaft, wieder zurück mit Gott durch das, was Jesus getan hat. Und unser Leben ist dazu da, Gott zu verherrlichen. Und wenn wir das tun, kriegen wir Eingang im Himmel. Amen. Es geht nicht darum, dass wir so gut sind. Viele Christen fühlen sich so gut. Wir sind gute Menschen und wir sind gute Christen. Wir tun gute Dinge und wir fühlen uns so gut. Das ist nicht der Punkt. Du kannst dich unwahrscheinlich gut fühlen als Christ, aber nicht im Willen Gottes leben. Darum geht's. Nicht ums Gutfühlen, sondern lebe ich nach dem Wort Gottes. Tue ich den Willen meines Vaters. Und was ich hier rede, es geht, mein Ziel ist nicht unbedingt, dass du dich gut fühlst. Du sollst dich gut fühlen, aber im Geist. Aber wenn bei dieser Predigt, was wir sagen, in dieser Thematik, wenn in dir was aufsteht, dann geht es dir gut. Weil dann fängt Gott an, etwas in dir hochzuholen, wovon er dich befreien möchte, damit es dir gut geht. Also nochmal, ich bin nicht dazu da, um euch was zu sagen, dass ihr euch hinterher gut fühlt, sondern ich bin dazu da, euch das Wort Gottes zu geben. Da möge mir beistehen helfen, dass ich es auch unverfälscht weitergebe. Und eure Aufgabe ist, auf das Wort Gottes zu reagieren. Weil ich bin nur ein, wo es durchfließt, aber der Heilige Geist, Gott spricht zu euch. Amen. Und da kann es auch manchmal innerlich so gehen, ging es mir auch oft, wo es was sich zusammendrängt und sagt, bis dann letztendlich mal sich von dieser Sache gelöst hat. Amen. Und oft hat es mit inneren Widerständen mit diesem Thema Stolz, Rebellion, Eigenwille zu tun. Amen. Lass dich verändern. Und dann geht es dir gut. So, und wenn wir jetzt auf Jesus schauen, Gott hat uns geschaffen in Christus. Wir sind die Kinder Gottes. Wir sind jetzt nicht mehr im alten Adam, sondern wir sind in Christus. Wir sind die neue Schöpfung in Jesus Christus. Amen. Etwas vollkommen Neues von Gott geschaffen durch das lebendige Wort und durch den Heiligen Geist. So bist du hier. Das heißt, du bist eine neue Schöpfung. Nicht mehr unter der Knechtschaft des Fleisches und des Teufels. Wir sind in ihm und er ist in uns. Und was bedeutet das? In diesem Zusammenhang, lasst uns mal Jesus als Vorbild nehmen. Und da steht in Psalm 40, Vers 8 und 9. Dieser Psalm spricht von Jesus, also prophetisch. Und da steht hier im Vers 8 und 9, da sprach ich, also der Messias, siehe, ich komme, in der Buchrolle steht von mir geschrieben, deinen Willen zu tun, mein Gott, begehre ich, und dein Gesetz ist in meinem Herzen. Das sind die Aussagen von Jesus, dem Messias, und er sagt, in der Buchrolle, hier im Wort Gottes, steht von mir geschrieben, ich bin gekommen, um deinen Willen, Gott, zu tun. Das heißt, Jesus als der Sohn Gottes, der eng mit Gott verbunden ist, ist auf diese Erde gekommen, um den Willen Gottes zu tun. Amen. Halten wir das fest. Er ist unser Vorbild. Und dann steht, und das Gesetz, also das Wort Gottes, war in seinem Herzen. Dann gehen wir weiter in Johannes 12. Johannes 12, 28, da spricht Jesus von sich selbst, Vater, verherrliche deinen Namen, er betet zu Gott, da kam eine Stimme vom Himmel, ich habe ihn verherrlicht und will ihn wiederum verherrlichen. Das heißt, Jesus, das Begehren von Jesus war, den Willen Gottes zu tun und seinen Vater zu verherrlichen. Und Jesus ist der Erstgeborene von der neuen Schöpfung. Wir sind in ihm. Das heißt, Jesus zeigt uns, was der Vater eigentlich möchte. Dass wir den Willen Gottes tun und darin Gott, den Vater, verherrlichen. Also verherrlichen bedeutet, Gott die Ehre zu geben. Und Jesus bittet das auch noch. Vater, verherrliche dich durch mein Leben. Und dann antwortet Gott vom Himmel mit hörbarer Stimme. Und dann haben es ein paar gehört, die einen sagen, es hat gedonnert und Engel und so weiter. Aber Jesus sagt, diese Stimme ist um euretwillen geschehen. Also Gott hat dann hörbar vom Himmel gesprochen. Das ist Jesus als unser Vorbild. Und jetzt spricht er zu uns, zu den Jüngern damals. Wir sind auch damit inbegriffen in Johannes 15, Vers 8. Dadurch wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und meine Jünger werdet. Den Willen Gottes tun, heißt Gott zu verherrlichen. Und dasselbe, was Jesus uns vorgelebt hat, erwartet er von uns, seinen Jüngern. Übrigens kennt die Schrift keine Gemeindebesucher oder so, sondern nur Jünger. Und Jünger sind die, die bereit sind, Jesus dem Meister nachzufolgen. Und nur für Jünger kommt er zurück. Amen. So, und er sagt, darin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr Frucht bringt und meine Jünger werdet. Was bedeutet Jünger? Ich tue den Willen Gottes, der mir in Christus geoffenbart wurde, und damit verherrliche ich mein Leben Tag und Nacht, 24/7, verherrliche ich Gott. Dazu bin ich hier. Ich denke vollkommen um. Ich bin ja jetzt ein Jünger von Jesus. Ich bin eine neue Schöpfung. Ich bin nicht mehr dafür da, auf dieser Erde für mich selbst zu leben, nach meinem eigenen Willen, nach meinen eigenen Lüsten und zu begierden. Das hier habe ich mit Christus am Kreuz gelassen. Ich bin jetzt eine neue Schöpfung. Ich bin frei von diesen Altlasten des Teufels und der alten Natur. Und ich bin jetzt wie Christus berufen, den Willen Gottes zu erkennen, zu tun und damit meinen Vater zu verherrlichen. Amen. So, und ich habe das schon mal in einer anderen Predigt mal mit erwähnt, das beschreibt Paulus in Epheser 3, dass wir als Christen ein Schauspiel sind, den Mächten und Gewalten, den Engeln und den gefallenen Engeln und den Dämonen. Unser Leben ist 24/7, du wirst alle Zeit beobachtet. Nicht unbedingt vom BND, aber der KGB, sondern von den Mächten der Finsternis und von den Engeln. Sie wachen über, sie schauen dich an. Die können ja alles sehen. So, und Gott möchte, dass seine Kinder auf dieser Erde auf sein Wort reagieren, indem sie seinen Willen tun und ihn somit verherrlichen. Und das bedeutet, wie im Himmel auf der Erde. Was hatte ich am Anfang gesagt? Jedes Geschöpf im Himmel reagiert auf die Stimme Gottes und macht genau das, was Gott sagt und verherrlicht ihn damit. Und das möchte Gott hier auf dieser Erde sehen. Und das sind die Kinder Gottes. Und wer dich darin leitet, laut Römer 8, 5, 14, ist der Heilige Geist. Und so verherrlichst du Tag und Nacht deinen Vater im Himmel oder nicht. Aber Jesus hat es gesagt und Jesus hat auch am Kreuz für uns, kommen wir noch drauf, alle Voraussetzungen dafür geschenkt. Das heißt, darin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr, das heißt du und ich, dass wir in unserem Leben viel Frucht bringen. Was bedeutet das? Damit Christus in mir hervorkommt, damit ich den Willen des Vaters tue und ein Jünger von Jesus Christus bin, nämlich genauso, wie er den Willen des Vaters suche für mein Leben und ihn tue. Amen. So, das ist Jesus. Und die Apostel haben genau dasselbe gepredigt. Und lest du in 1. Korinther 6, in dem Note Vers 20. Dort steht, denn ihr seid teuer erkauft durch das Blut Jesu Christi, darum verherrlicht Gott in eurem Leib, in eurem Geist, die Gott gehören. Das heißt, du bist erkauft durch das Blut von Jesus. Und hier spricht Paulus genau dasselbe, was Jesus gesagt hat. Vater, verherrliche dich in meinem Leben, sagt Jesus. Dann sagt er zu seinen Jüngern, mein Vater wird darin verherrlicht, indem ihr meinen Willen tut, meine Jünger seid und mir nachfolgt. Und was sagt Paulus hier? Ihr seid teuer erkauft, ihr gehört nicht mehr der Knechtschaft des Teufels. Ihr seid freigekauft von diesem Druck, diesem Zwang der alten Natur. Ihr seid frei als Kinder Gottes, ihr seid teuer erkauft, darum verherrlicht Gott in eurem Leib und Geist, die Gott gehören. Das heißt, du gehörst nicht mehr dir selbst, ist der Vers 19. Du gehörst jetzt Gott, er hat dich erkauft, wieder als Kind für sich, als Gegenüber und seine Familie bist du adoptiert. Und jetzt erwartet er von dir, dass du ihn verherrlichst, nicht nur mit deinem Körper, sondern mit deiner Seele, mit deinem Geist, mit allem, was du bist. Dass dein ganzes Leben ihn verherrlicht. Denn ihr gehört nicht euch selbst. Du gehörst Gott. Amen. Das ist ein absolut, wenn du jetzt richtig durchgedrungen bist zu der Wahrheit, ist es absolut befreiend. Du lebst auf dieser Erde, alle anderen Menschen leben unter der Knechtschaft des Teufels. Jesus sagt zu den Ungläubigen damals, ihr habt den Teufel zum Vater. Wir nicht, wir haben Gott zum Vater. Wir gehören jetzt ihm, wir gehören zu seiner Familie. Und wir verherrlichen nicht mehr den Teufel, sondern wir verherrlichen Gott. Wenn wir in unserem Eigenwillen, in unserer Stolzrebellion machen, was wir wollen, verherrlichen wir Satan, Luzifer, den gefallenen Engel. Auch als Christ, wenn wir weiter so leben. Wenn wir uns aber durch das Kreuz von diesen alten Dingen verabschiedet haben, sind wir frei, Gott zu verherrlichen. Weißt du, was dann kommt in dein Leben? Leben. Shalom. Friede. Innere Freude. Da kommt Sicherheit. Da kommt Geborgenheit. Du hast keine Furcht vor nichts mehr. Weil du hast einen Vater, der dich liebt. Und nichts kann dich von ihm trennen. Amen. Wir sind berufen, Gott zu verherrlichen, indem wir seinen Willen tun. Stellt euch jetzt mal drei Fragen. Wenn du willst, kannst du auch deinen Nachbar die Fragen stellen, aber stell sie erstmal dir selber. Erstens, bin ich ein Jünger von Jesus Christus? Bin ich bereit, geistig zu wachsen? Bin ich bereit, mich dem Willen Gottes zu unterzuordnen und ihn zu tun? Bin ich bereit, meinen Vater zu verherrlichen? Bin ich bereit dazu? Es geht alles um eine innere Bereitschaft. Gott zwingt seine Kinder nicht. Liebe zwingt niemals. Der Teufel zwingt. Er beherrscht. Er setzt unter Druck. Schüchtert ein. Gott lässt dir die Freiheit. Aber du musst die Verantwortung übernehmen für deine Entscheidung. Bin ich ein Jünger von Jesus Christus? Zweitens, stimmen meine Gedanken und meine Lebensführung, meine Handlung mit dem Willen Gottes überein? Stimmen meine Gedanken mit dem Wort Gottes überein und meine Lebensführung mit dem Willen Gottes? Gute Frage. Drittens, lebe ich in der Freiheit der Kinder Gottes? Lebe ich in dieser Freiheit, die Christus mir erkauft hat und die dein Vater für dich möchte? Oder lebe ich immer noch unter der Knechtschaft meiner alten, gefallenen Natur mit Stolz, Rebellion und Eigenwillen? Ich denke, die letzte Frage kann jeder von uns entsprechend mehr oder weniger so beantworten. Lebe ich in der Freiheit der Kinder Gottes? Ja, zum Teil. Oder lebe ich noch unter der Knechtschaft meiner alten, gefallenen Natur in Eigenwillen, Stolz, Rebellion? Da kann auch jeder von uns sagen, ja, zum Teil. Und deswegen braucht es diese Veränderung, dass wir von diesen Dingen frei werden. Was bedeutet das unter der Knechtschaft der alten gefallenen Natur? Lasst uns das mal anschauen, was Paulus dazu zu sagen hat. Er definiert das ganz klar, diese Zusammenhänge in Epheser 2, Vers 1 bis 3. Und er sagt hier in Epheser 2, Vers 1 bis 3, auch euch, die ihr tot wart durch Übertretung und Sünden, in denen ihr einst gelebt habt nach dem Lauf dieser Welt, gemäß dem Fürsten, der in der Luft herrscht, dem Geist, der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams wirkt. Das heißt, da kommen ja alle her. Jeder Mensch, der auf die Erde geboren wird, kommt in diesen gefallenen Zustand zur Welt. Tod durch Übertretung und Sünden nach dem Lauf dieser Welt, nach dem Geist dieser Welt und gemäß dem Fürsten, der in der Luft herrscht, dem Geist, der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams wirkt. Wer ist das? Luzifer. Wo herrscht er? In der Luft, im zweiten Himmel. Und die ganze Erde ist unter seiner Herrschaft. Er herrscht im zweiten Himmel und es ist dieser Geist, der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams wirkt. Weil er selbst ungehorsam war, lebt er in denen, die seine Natur in sich tragen, nämlich in seinen Kindern. Und seine Kinder sind die Kinder des Ungehorsams, die sich gegen den Willen Gottes auflehnen, rebellieren und ihn nicht tun. Und denken, sie wissen alles selber viel besser. So, und dann fährt Paulus fort und er beschreibt eigentlich unser Leben, wie wir vor Christus waren und teilweise jetzt in Christus noch sind. Und er schreibt in Vers 3, unter ihnen führt auch wir alle einst unser Leben. Das heißt, wir kommen alle daher. In den Begierden unseres Fleisches und indem wir den Willen des Fleisches und der eigenen Gedanken taten, wir waren von Natur Kinder des Zorns wie die anderen auch. Paulus beschreibt dieses Leben der gefallenen Schöpfung unter dem Vater, dem Teufel, unter seiner Herrschaft. Begierden lebten unser Leben in den Begierden unseres Fleisches. Ich gehe jetzt nicht in die Einzelheiten ein. Indem wir den Willen des Fleisches und der eigenen Gedanken taten. Begierden und Eigenwille. Der Mensch hat nur das gemacht, was er wollte, wozu er Lust hatte. Und er tat nur das, was er gedacht hat. Menschliche Weisheit. Und alles, was der Mensch aus seiner eigenen Weisheit hervorbringt, ist nicht Gottes Weisheit. Weil Gottes Weisheit kommt aus seinem Wort durch den Heiligen Geist. Und deswegen brauchen wir diese Gedankenveränderung. Wir kommen alle her, wir haben alle, da kann keiner sich rausreden und sagen, er war ein guter Mensch. Es gibt sowas gibt es nicht. Der Einzige, der gut ist, ist Gott. Da hat Jesus gesagt, was nennt er mich gut? Es gibt nur einen, der gut ist, ist Gott. Und Christus ist sein Sohn. Amen. Und er ist unser Vorbild. Vergleich dich nie. Vergleich ist so schlecht. Vergleich kommt aus dem Herzen, was unter Ablehnung noch stark leidet. Da muss man da mal aufräumen, die Identität. Aber vergleich dich nie mit anderen Menschen. Sondern vergleich dich immer mit Christus. Du kannst nicht vor Jesus hinstehen und dann sagen, oh, der Leiter hat, da gibt es ja viele jetzt Skandale, die jetzt rauskommen, hat das und das gemacht und ich führe doch so ein gutes Leben, muss doch Gott mit mir zufrieden sein. Vergleich dich nie, richte niemanden und vergleich dich nicht. Was sagt Paulus? Wenn du meinst, dass du stehst, seh zu, dass du nicht fällst. Lebe in Demut und Abhängigkeit von Gott. Aber vergleich dich nicht mit Menschen. Und es ist so oft, dass das so in uns drinsteckt, wo wir denken, okay, der ist jetzt weniger geistlich, ich bin geistlicher, oh, ich fühle mich so gut. Oder der ist geistlicher über ich und ich fühle mich so minderwertig. Das ist seelisch. Geh deinen Weg, folge du deinem Meister. Er kennt dein Wachstum, bleib bloß nicht stehen. Und vergleich dich nie mit anderen Menschen. Dein Vorbild ist Christus und daran wirst du beurteilt. Und dann steht hier das Interessante, indem wir den Willen des Fleisches und der eigenen Gedanken getan haben. Das nennt die Schrift die Söhne des Zorns. Kinder des Zorns und Söhne des Ungehorsams, über die der Fürst herrscht in der Luft, nämlich Luzifer selbst. So bist du hier in Christus. Und in dir, will was hier rüber. Und das gelüstet mich. Ne? Das entspricht nicht dem Willen Gottes, so richtig, aber ich will es trotzdem. Gott sagt das in seinem Wort, aber das Wort aber schon. Aber ich will das aber jetzt nicht. Ich weiß es besser. Ich mache es jetzt so oder ich mache es nicht. Dann gehst du schon wieder in die andere Richtung. Dann lebst du unter dem, der an der Luft herrscht unter demjenigen, der über die Sünde des Ungehorsams herrscht. Und dein Vater möchte dich auch durch das Kreuz vollkommen frei machen. Amen. Der Wille Gottes ist seine Weisheit. Und ihr Lieben, der Wille Gottes ist immer das Allerbeste für dich. Ich sage es nochmal, der Wille Gottes ist seine Liebe zu seinen Kindern. Und es kann dir nichts Besseres geschehen, als wie der Wille deines liebenden Vaters. Weil sein Wille ist vollkommen gerecht und gut. Er ist aus einem Herzen voller Liebe geboren und er kannte dich schon von Grundlegung der Welt. Amen. Sein Wille ist Liebe. Wenn du das erkannt hast, hast du schon hier oben einen großen Vorteil in deiner Gedankenerneuerung. Denn dann hast du den Weg eingeschlagen, in die richtige Richtung die Entscheidung zu treffen. Indem du dich dann entscheidest, alles, was das Wort Gottes als Wille Gottes mir offenbart, es ist gut, auch wenn ich jetzt nicht begreife, wenn in mir alles Mögliche aufsteht, aber ich weiß, der Wille Gottes ist gut. Es ist die Liebe des Vaters, die spricht, das Beste für mich, deswegen gehe ich diesen Weg. Egal, auf was sich in mir sträubt, das muss raus, aber ich gehe diesen Weg. Das ist Jüngerschaft, das ist Nachfolge. So, jetzt lass uns mal zwei praktische Beispiele anschauen, wo uns der Wille Gottes aber sonnenklar offenbart worden ist. Also einfacher kann man es gar nicht erklären. Und zwar ist euch nicht so unbekannt. 1. Thessalonicher 5, Vers 16 bis 18. Es sind bloß drei Verse. Und hier schreibt Paulus ganz kurz und knapp: Freut euch alle Zeit, betet ohne nachzulassen, seid in allem dankbar. Freut euch alle Zeit, betet ohne nachzulassen, seid in allem dankbar. Komma, denn das ist der Wille Gottes in Jesus Christus für euch. Amen. Weil, wenn wir über den Willen Gottes gesprochen haben, dann fragst du dich, was ist denn der Wille Gottes? Das ist ein Wort. Und jetzt nehmen wir bloß mal drei Verse aus seinem Wort, wo Paulus sagt, das ist der Wille Gottes für die Kinder Gottes, für die neue Schöpfung in Christus. Das will dein Vater für dich. Entscheidend ist, ob du auf sein Wort eingehst, ob du als Geschöpf darauf reagierst und genau das machst, was Gott sagt, wie er es möchte, dass du ihn verherrlichst, oder ob du innerlich abblockst und sagst, das geht jetzt gar nicht oder das will ich jetzt nicht. Wenn Gott sowas sagt als sein vollkommen Willen, hat er alle Voraussetzungen dazu geschaffen. Er erwartet von uns überhaupt nichts Unmögliches. Und denk dran, diese drei Dinge sind nur das Beste für uns. Und ein Vater, ein richtiger Vater, erzieht durch die rechte Hand der Autorität und die linke Hand der Liebe. In diesen Leitplanken sollte jedes Kind laufen. Amen. Einen richtigen, guten Vater nach dem Vaterbild Gottes, mal als Einstieg, erkennst du daran, dass er liebevoll ist, vom Herzen her, und dass er Grenzen setzt und wenn die Grenzen überschritten werden, mit Autorität dort zurechtweist. Autorität und Liebe. Wenn dort die eine Hand fehlt, ufert es aus. Entweder werden die Kinder rebellisch oder sie werden depressiv. Also halt sie genau in der Spur. Und so arbeitet Gott mit uns. Das heißt, diese drei Dinge sind nur das Beste für uns. Und Gott fängt hier an, freut euch alle Zeit. Und da sagt deine Seele, das geht überhaupt nicht. Wie soll ich mich jetzt in der jetzigen Zeit freuen? Aber wenn Gott sagt, alle Zeit freut dich, dann hat er auch die Voraussetzung geschaffen. Steht in Nehemia, Kapitel 9. Die Freude am Herrn ist eure Stärke. Amen. Darum geht's. Weil deine Umstände verändern sich täglich, aber die Freude Gottes niemals. Dein Vater ist der Ewige und er ist immer voller Freude. Vor seinem Angesicht ist Freude alle Zeit, schreibt da David. Das heißt, weil dein Vater für dich ist und die Freude an ihm, dass du gerettet bist. Jesus sagt, darüber freut euch, dass eure Namen im Buch des Lebens geschrieben stehen. Das alleine reicht schon, wenn du die Offenbarung mal bis zu Ende gelesen hast, weißt du, was das bedeutet. Im Buch des Lebens, das, die eins der 12 Tore des himmlischen Jerusalems öffnet sich. Der Engel sagt, geh ein in die ewige Herrlichkeit, in die Heimat, zu der Gott dich berufen hat. Stehst du nicht im Buch des Lebens, dann sagt der Engel, die Ewigkeit ist da unten im Feuersee. So. Und alleine schon deswegen, dass Jesus alles für dich getan hat, dein Vater in seiner Liebe ihn gegeben hat und du im Buch des Lebens stehst, sollte dich mit unwahrscheinlicher Freude erfüllen. Jesus sagt, darüber freut euch. Und die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Ihr wisst ja, wenn ich manchmal so von alten Predigern gelesen habe, vor 150 oder 200 Jahren, die haben genau das verstanden. Die hatten die ganze Technik nicht, die ganze Ablenkung heutzutage, hatte keiner YouTube-Short-Video geschickt mit einem Hinweis, macht das so und so. Sie wurden vom Heiligen Geist durch das Wort Gottes gelehrt. Und die hatten ganz extreme Zeiten damals durch. Und wisst ihr, wie sie sich über Wasser gehalten haben, ihre Seele erfrischt haben, dass sie durchgehalten haben? Sie haben sich täglich am Herrn erfreut. Wer kennt einen deutschen weißen Vater aus Bristol, aus England? Georg Müller. Das war ein Deutscher, der hat in England, der hat letztendlich 2500 Waisenkinder ohne einen einzigen Penny versorgt. Gott hat täglich die Versorgung freigesetzt. Er hat nur aus dem Glauben gelebt. Ernähren mal 2500 Kinder in der damaligen Zeit der englischen Wirtschaftskrise. Gott ist ein Vater der Waisen. Der hat nur einen Mann gebraucht oder ein Ehepaar, die gesagt haben, hier bin ich kümmere mich. Ich habe dein Herz für die Waisen und ich schaffe ihnen Raum. Er hat klein angefangen, letztendlich haben mehrere Häuser. Die haben sich alle bekehrt, die Kinder, von der Straße weg. Ne? Und 2500 Kinder ernährt. Weißt du was da? Die Häuser auch alles gebaut. Ne? Das Geld kam. Weißt du, was da für ein Druck auf diesen Mann lag? Da wusste er manchmal heute nicht, wie kann ich die morgen satt kriegen. Und Schulbildung, alles hat er dann finanziert. Und weißt du, was sein Geheimnis war? Genau das. Er hat den Willen Gottes getan. Seine Umstände hätten ihn niederschlagen, jeder andere wäre dort niedergeschlagen gewesen. Aber er war eine neue Schöpfung in Christus, ein Mann des Glaubens. Und wo kam sein Glaube her? Aus dem Wort. Und er hat genau das gemacht, bloß mal als Hinweis, er hat sich alle Zeit erfreut am Herrn. Und früh ist er ganz zeitig aufgestanden, hat sich hingesetzt, hat eine Gebetszeit gehabt und dann hat er so lange das Wort Gottes gelesen, bis er sich innerlich so gestärkt hat, dass sein Geist mit Freude über Gott erfüllt war. Sagt er, ich bin erst von meinem Schreibtisch aufgestanden, nachdem das Wort Gottes mich mit Freude und Frieden erfüllt hat, Gegenwart Gottes. Und dann bin ich an mein Werk gegangen. Und Gott hat es gesegnet. Daraus kam Glaube, Gemeinschaft mit Gott. Mehr braucht Gott nicht. Und er hat ihn verherrlicht, indem er Gottes Willen getan hat. Hat sich alle Zeit an ihm erfreut. Das nächste, betet ohne nachzulassen. Das heißt nicht, dass du alle Zeit 24 Stunden 7 beten sollst. Aber betet ohne nachzulassen. Gebet bedeutet Kommunikation mit deinem Vater. Du sprichst mit Gott. Du sprichst mit Jesus durch den Heiligen Geist. Das ist nicht mehr, es gibt noch verschiedene Arten des Gebets, ja. Aber wir kommen jetzt nur, Gebet ist grundsätzlich Kommunikation mit Gott. Du sprichst mit ihm und du hörst ihn. Dazu bist du geschaffen. Und diese Kommunikation mit deinem Vater sollte nie aufhören. Du solltest tagtäglich Zeiten haben, wo du dich zurückziehst, ganz allein mit ihm im Gebetskämmerchen und dort mit ihm sprichst und dann auch während des Tages die Kommunikation aufrechterhältst. So mache ich das auch. Ich kann nur während ich spreche oder mit Leuten spreche, geht das innerlich immer weiter. Der Altar muss ständig mit Holz belegt werden, innen drin. Und wenn ich rede, betet der Heilige Geist in mir. Ständige Verbindung mit ihm, halt es aufrecht. Manche sagen, okay, ich kann das nur in meinen Gebetskämmerchen und dann ist Schluss für mich. Und die anderen, ich habe schon jetzt erst wieder jemanden gehört aus der Gemeinde, der gesagt hat, no, ich mache das auf meinem Weg zur Arbeit. Beides ist gut, aber die Kombination ist das Richtige. Du brauchst die Zeiten ganz allein mit Gott, mit eins zu eins mit deinem Vater zu sprechen und dann lass das auch während der Autofahrt oder während der Arbeit nicht abreißen. Ich habe jetzt mal ein interessantes Zeugnis gehört von einer jungen Geschäftsfrau aus Deutschland. Weil manche sagen, oh, während der Arbeit kann ich das nicht so. Das war eine Geschäftsfrau, eine junge Frau aus Deutschland. Die hatte sich erst 2019 bekehrt, war bei EAF, ja, Evangeliumsrundfunk, die haben da ihr Zeugnis mal gebracht. Und dann ist die auf dem OP-Tisch gestorben. Die ist Gott begegnet und Gott hat sie abgeholt, dann im Himmel. Die war auf der Hand Gottes, war sie so ganz klein und die Hand Gottes hat es dann hat den Himmel mal kurz gezeigt und dann wieder zurück. Und die war sprich bekehrt, die war noch nicht so gelehrt im Wort Gottes. Aber wisst ihr, was diese Frau gemacht hat? Niemand hat ihr das erklärt. Sie ist Gott begegnet. Und sagte, diese Gemeinschaft mit diesem Vater, die ich in die Ewigkeit haben werde, gibt er mir auf dieser Erde durch den Heiligen Geist. Und sie lasse ich nie abreißen. Und es ist eine Geschäftsfrau. Und wer ein Geschäft hat, muss mehr denken und vorplanen, als wie ein normaler Arbeitnehmer. So. Und diese Geschäftsfrau sagt, die Kommunikation mit meinem Vater lasse ich den ganzen Tag nicht abreißen. Ich rede ständig mit Gott. Ich habe meine festen Gebetszeiten, aber ich rede ständig mit Gott. Wer hat ihr das gelehrt? Ihr Vater, was genauso dein Vater ist. Sie ist ihm begegnet. Amen. Lass das Gebet niemals abreißen. Gebet ist der Herzschlag eines Christen. Dein Herz schlägt auch nicht mal dreimal und dann hört es ein paar Stunden auf. Oder wie bei manchen Christen, sonntags 2 Stunden und dann 6 Tage Ruhe. Gebet ist der Herzschlag eines Christen. Es lässt das Leben pulsieren durch den Kreislauf. Amen. Kommunikation mit Gott. So verherrlichst du ihn. Auf dem gehen wir noch näher drauf ein, als sein Kind. Und das Dritte ist, sei den allen dankbar. Denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus an euch. Hab eine dankbare Grundhaltung. Einfach sei dankbar für alles. Für deine Mitmenschen, für die Situation, wo du lebst. Für alles sei dankbar. Für deinen Bruder und Schwester neben dir. Für den Tag heute auch, dass man jetzt mal regnet. Sei einfach Gott dankbar. Bewahre dir eine Grundhaltung der Dankbarkeit. Und wenn du es mal aus einer anderen Perspektive betrachtest, wenn Gott sagt, freu dich alle Zeit, heißt das, der vollkommene gute Wille deines Vaters, dann bekommst du nie Depression. Weil Depressionen haben alles was mit Gedanken zu tun. Es gibt auch andere Ursachen, aber in der Regel. Deswegen bewahre dich deinen Vater vor diesen Dingen. Bete alle Zeit, das hält alle Dämonen auf Abstand und verbinde dich mit deinem Vater. Amen. Und sei in allem dankbar, das bewahrt dich vor der Seuche der Christenheit, des alten Volkes Gottes und des neuen Volkes Gottes. In 1. Büchern Mose wird das beschrieben, genauso wie in Philipper 3. Tut alles ohne Murren und Zweifeln. Wenn ich dankbar bin, verfalle ich nicht unter der Seuche des Murrens. Oh, das passt mir nicht, und der passt mir nicht, und ich weiß es besser. Und dieses Ganze, das ist altes Fleisch. Hier, das ist der Seite. Dankbare Grundhaltung bewahrt dich vor Murren. Und so bleibst du als Kind Gottes auf deinem Weg bewahrt. Amen. Merkt ihr, das ist der vollkommene Wille Gottes. Fang das einfach an umzusetzen. Bitte Gott um die Gnade. Das ist die neue Schöpfung. Jetzt gehen wir nochmal ins Gebet rein, was Gebet eigentlich nochmal detaillierter bedeutet, dieses Gespräch mit Gott. Der Wille Gottes ist, dass wir alle Zeit beten. dass wir im Gebet Kommunikation mit ihm sind. Und Paulus erklärt es nochmal deutlicher, den Willen Gottes in 1. Timotheus 2, Vers 1 bis 4. Und dort sagt er, so ermahne ich nun, dass man vor allen Dingen Bitten, Gebete, Fürbitte und Danksagung darbringe für alle Menschen, für Könige und alle, die in hoher Stellung sind, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen können in aller Gottesfurcht und Ehrbarkeit. Denn das ist gut und angenehm vor Gott, unserem Retter, welcher will, wir sind beim Willen Gottes, welcher will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Paulus ermahnt die Christen, dass man vor allen Dingen betet. Das heißt, Gebet ist die erste Priorität im Leben eines Christen. Vor allen Dingen, vor allen anderen, was du machst, Gebet. Und Gebete, Fürbitte und so weiter, Danksagung für alle Menschen, für Könige, alle, die in hoher Stellung sind. Also für alle, die Verantwortung tragen. Das heißt, die Verantwortung, wie es einem Land geht, liegt in der Hand der betenden Christen. Deswegen ist es nicht gut, wenn man murrt und klagt und sich beschwert über die Regierung, sondern wenn man diesen Platz einnimmt, der Fürbitte in den Riss tritt, was wir letztes Mal hatten, zwischen Gott und dem Menschen und in Fürbitte tritt, wie Abraham für Sodom und Gomorra eingetreten ist. Das ist deine Aufgabe. Gott sucht einen Menschen, der für ihn, für die Menschen in Fürbitte steht, vor Gott steht. Gott macht manche Sachen nicht, ohne dass ein Mensch darum bittet. Er hat uns die Verantwortung gegeben. Und Paulus sagt, das ermahne ich, dass man vor allen Dingen diese Dinge tut. Was nützt das, wenn du jetzt ein gutes Leben führst, aber morgen das Chaos in Deutschland ausbricht? Lasst uns doch heute beten und für die Regierung segnen und alle Verantwortung treten, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen können, damit hier in diesem Land Ruhe einzieht. Die Einzigen, die hier noch eine Veränderung bringen können, sind nicht die Politik, die sind unter dem Einfluss der gefallenen Engel, aber wir sind in Christus an himmlischen Orten, König und Priester bei ihm, und wir sind über den gefallenen Engeln mit Christus, dem König aller König, Herr aller Herren, können für ihn bitten, dass hier auf dieser Erde der Einfluss dieser gefallenen Engel gebrochen wird über die Regierung und dass Veränderung geschieht. Amen. Deswegen braucht es anhaltendes Gebet. Ich habe letzte Woche das mal das erwähnt von diesem Pastor aus Berlin, der Einfluss des Islam in den Schulen, dass manche sich bekehren zum Islam, damit sie keine Außenseiter sind. Ich habe jetzt von einer Leiterin aus Schleswig-Holstein gehört, dass die dortigen Moscheen, die Imame, Briefe versenden, nicht an die Großkirchen, die haben die ja schon lange unter ihrem Einfluss. Es gibt ja schon Chrislam und wir glauben alle an einen Gott, sagt man in vielen Kirchen schon. Jetzt haben die es auf die letzte Bastion der Christenheit abgesehen. Und zwar schicken dort die Imame aus den manchen Moscheen aus Schleswig-Holstein Briefe an Freikirchen, evangelische Freikirchen, und laden sie ein zum interreligiösen Dialog. Das ist in Deutschland. Und diese Frau sagte, dass dumm ist, dass, was keiner begreift, dass da manche sogar hingehen. Sondern wir sind das Land der Reformation mit christlichen Wurzeln. Wir müssten zu den Muslimen gehen und sagen, hier, wasch mal drauf, Jesus Christus steht so und so viel mal im Koran. Interessant habe ich jetzt auch gelernt, Sura 5, 21 im Koran sagt, Mose sagt zum Volk Israel, geh in das verheißene Land, das Gott dir gegeben hat. Und diesen Vers sollte man mal der Hamas und der Hezbollah vorhalten, oder den Iranern, die Israel beschießen, weil im Koran steht, dass das Land Israel den Israeliten gehört. Sura 5, 21. So schlägt man sie mit ihren eigenen Worten. Wisst ihr, wer das so macht? Der Ghaffar. Der hat jahrelang, ist dann in Pakistan, in die Moscheen gegangen mit dem Koran und der Bibel und hat ihnen die Stellen über Jesus gezeigt. Gesagt, komm Imam, ich trinke mal eine Cola mit dir. Und die haben auch ihm zugehört und hat ihm im Koran gezeigt über Jesus Christus und hat ihnen das Evangelium mitgeteilt. Das war unsere Aufgabe und die machen es aber andersrum. Ihr Lieben, wir müssen aufwachen. Amen. Wir müssen endlich mal unsere Stellung einnehmen als Christen in unserem Land. Und das sagt Paulus hier, ich ermahne, dass ihr das tut. Denn hier steht, welcher, denn das ist gut und angenehm vor Gott, unserem Vater. Das ist angenehm, damit verherrlichst du deinen Vater, indem du deine Last verspürst, indem dir das Land nicht egal ist, indem du nicht gleichgültig bist für die Nöte der Menschen draußen, die in der Knechtschaft des Teufels sind, sondern du siehst das. Und du bittest Gott um Erbarmen. Amen. Tritt einfach in Riss und mach das beständig. Weil Gott will, dass allen Menschen gerettet werden, zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Gott will die Errettung Deutschlands. Gott will die Errettung dieser Menschen. Aber er braucht einen Menschen, der dafür einsteht, dass sich eins macht mit den Willen, mit den Absichten, mit den Plänen Gottes. Amen. Und hier siehst du den Zusammenhang zwischen dem Willen Gottes und Gebet. Gebet ist der Wille Gottes und du betest den Willen Gottes für das Land. Nämlich Errettung, das ist Wille Gottes. Welche Gedanken steigt da auf in dir, wenn du das hörst? Betet alle Zeit und tretet ein fürs Land und so. Was steigt da in dir auf? Grundsatz, wir als neue Schöpfung, als Kinder Gottes, müssen unsere Gedanken und unsere Lebensführung dem Willen Gottes anpassen. Und was oft versucht wird in den allermeisten Gemeinden in der westlichen Welt, die menschliche Weisheit regiert, der Humanismus ist stark dabei und man versucht das Wort Gottes den menschlichen Umständen und Gedanken anzupassen, indem man sagt, das steht zwar drin, betet alle Zeit zum Beispiel, aber das passt nicht auf Deutschland, ich habe keine Zeit. Und so steht der Stolz auf und die Rebellion und die eigenen Gedanken. Und das ist das, was Land auf, Land ab zum größten Teil passiert und diese Gemeinden haben unwahrscheinlichen Zulauf, weil man dient der Seele. Und da fehlt das Kreuz. Was kommt daraus hervor? Gebundene Christen. Diese Botschaft führt in die Freiheit. Der Geist Gottes bringt vom Tod zum Leben. Die Seele und das Fleisch bringt vom Leben zum Tod. Offenbarung 3, Vers 1. Du hast den Namen, dass du lebst und bist doch tot. Sagt Jesus zu einer Gemeinde 90 nach Christus. Umso wie viel mehr heute. Viele haben dieses Sendschreiben von Sardes, viele Propheten und geistliche Männer und Frauen haben dieses Sendschreiben auf Deutschland und die westliche Welt bezogen, prophetisch. Du hast den Namen, dass du lebst, bist doch tot. Du nennst dich Christ, aber du lebst nicht nach dem Willen deines Vaters. Du verherrlichst ihn nicht, indem du seinen Willen tust. Du hast den Namen, aber keine Substanz. Das heißt, dein Fleisch bringt dir den Tod, während der Geist dir das Leben bringt. In dem Sinne ist es schon eine sehr ernste Botschaft, weil in diesem Sendschreiben eines Sardes ist der einzigste Hinweis im Neuen Testament, wo Jesus sagt, die treu sind in den Dingen. Deren Namen werde ich nicht ausstreichen aus dem Buch des Lebens. Jesus kommt bald zurück. Die schlafenden Jungfrauen, die Törichten, haben den Namen, sind aber tot. Die klugen Jungfrauen haben den Namen und leben. Sie tun den Willen Gottes. Amen. Das waren zwei Schriftstellen, speziell nochmal über Gebet, über das beständige Aufrechterhalten des Lebens. Das möchte Gott für dich und für mich. Dadurch verherrlichen wir ihn. Wisst ihr, wenn viele von euch haben Kinder, oder von uns haben Kinder, wenn dein Kind bloß mal sonntags 2 Stunden mit dir reden würde und die ganze Woche dich anschweigen, oder deine Ehefrau bloß mal ein paar kurze Sätze am Wochenende zu dir spricht und der die ganze Woche dich anschweigt. Wie würdest du dich fühlen? Jetzt mal von Kind auf Vater. Und das ist das, wie es Gott geht mit uns. Wir schweigen ihn an. Und dann wecken wir irgendwann mal auf, sagen, was wir brauchen und dann gehen wir weiter. Gott möchte einen beständigen Austausch. Amen. Wenn du mit dem Auto fährst, du musst immer beim ersten Gang anfahren und es geht zäh. Dann schaltest du hoch in die 2 und die 3 und es fällt dem Motor recht schwer, dort in die Drehzahlen zu kommen. Aber wenn du die Drehzahlen einmal erreicht hast, von 4 bis 5.000 und 4.500 im Dreh, 4.000, dann schleichst du oder dann gleitest du auf der Autobahn dahin und es fällt dem Motor nicht mehr schwer. Genauso ist es mit dir und mir. Wenn du das lange vernachlässigt hast, fällt dir das alles unheimlich schwer. Bist du im Fluss, geht das von ganz allein, weil das ist das Leben eines Kindes Gottes. Und so könnten wir zusammenfassend sagen, so gut wie alles, was dich abhält vom Gebet, vom persönlichen Gebetsalter, Gebet in der Ehe, Familiengebetsalter und Gemeinde, so gut wie alles, wenn du nicht gerade krank bist, so gut wie alles, was dich davon abhält, ist vom Teufel. Das ist nicht meine Aussage, das sagt das Wort Gottes. Die den eigenen Willen tun, sind unter der Herrschaft des Fürsten, der in der Luft herrscht. Die den Willen Gottes tun, sind unter der Herrschaft Gottes. Nochmal, alles, was dich abhält, vom persönlichen Gebet täglich, Gebetsalter, vom Ehegebet, und wenn es 10 Minuten sind, vom Familiengebet, und wenn es eine Viertelstunde ist, und Gemeindegebet, was wir einmal die Woche haben, nicht dreimal im Monat bloß. So, alles, was dich davon abhält, ist vom Teufel. Weil der Teufel kontrolliert deine Gedanken. Und er versucht, dich mit aller Macht davon fernzuhalten. Und er nutzt dazu unser Fleisch. Ich sage es nochmal, alles, was uns abhält, kommt von Dämonen. Und sie nutzen unser Fleisch, die nutzen alle möglichen Ausreden, jetzt ist das nicht und das geht nicht und das geht vor. Dann ordne deine Prioritäten nach dem Wort Gottes und nicht nach deinem eigenen Willen. Dort fängt er nämlich an. Nach das noch und das noch, damit keine Zeit bleibt. Das sind alles seine Gedanken, die er da eingibt. Der Einfluss von Dämonen auf Christen ist viel, viel stärker, wie manche zugeben oder wahrhaben wollen. Lass deinen Willen nicht von Dämonen manipulieren. Das hat mir der Herr so deutlich gesagt, bevor wir zum John Melinda gefahren sind, vor diesem Seminar, hat er gesagt, das, was uns abhält vom Gebet, ist Hexerei. Hexerei bedeutet Beeinflussung des Willens. Da ist jemand, der deinen Willen beeinflusst. Weil die neue Schöpfung in Christus, die du bist, will genau den Willen Gottes tun. Du, der neue Mensch in Christus, das Kind Gottes in dir, der wiedergeborene Mensch, will den Willen Gottes tun, von ganzem Herzen. Aber da ist etwas in dir, was eine Landebahn bietet, dass dein Wille manipuliert werden kann. Und Manipulation und Kontrolle, Einschüchterung, ist Hexerei. Das ist das, was wir erleben. Die Finsternis ist aktiv. Und ihre ganzen Flüche, ihre ganzen Hexer, ich bete jeden Tag, dass diese nichtig gemacht werden für die Gemeinde, jeden Früh und jeden Abend. Weil die senden ständig diese Dinge aus, opfern Dinge, beten Satan an, damit die Christen vom Gebet abgehalten werden. Und nicht nur den Willen Gottes kommen. Und der Herr hat mir, ich wusste ich alles nicht, der Herr hat mir das gesagt, vor schon mal Linde schon. Sagt, das, was uns abhält vom Gebet, ist Hexerei. Lass deinen Willen von Hexerei nicht manipulieren. Das ist der Geist von Isebel. Isebel wirkt durch falsche Lehre In vielen Christen herrscht dieser Geist und bringt viele falsche Lehre, die gegen diese, genau diese Themen nicht ansprechen, gegen diese Themen sprechen. Ich gehe jetzt ins Detail. Durch falsche Lehre, durch Hexerei, Manipulation, Einschränkungskontrolle, das ist der Geist, der in Deutschland herrscht. Hexerei durch Götzendienst und Unreinheit. Das hast du alles für uns in Deutschland so stark vertreten und das kämpft gegen dich. Und wisst ihr, was mit einem Willen passiert, der manipuliert wird durch Hexerei und kontrolliert wird? Er wird passiv. Gelähmt und unfähig, die Willen Gottes zu tun. Isebel bewirkt immer einen Ahab. Egal ob Mann oder Frau. Kinder Gottes leben in der Freiheit von Hexerei. In der Freiheit von dieser Macht von Isebel. Und wisst ihr, was dein Vater dir gegeben hat im Himmel? Als gute Gabe, als sein Willen, bete unablässig. Wenn du unablässig betest, baust du dir einen Schutzraum um dich und deine Ehe und deine Familie, dass diese Macht nicht an dich ran kann. Hexerei prallt davon ab. Und je stärker du in Christus gewachsen bist und deine Autorität beständig ausübst, hält es diese Geister auf Distanz. Amen. Deswegen, alles, was dich abhält vom Gebet, vom beständigen Gebet, kommt von Dämonen. Weil wenn du das runterfährst, hat Hexerei Zugang und kann dich manipulieren. Alle möglichen Gedanken, der Teufel ist viel schlauer wie du. Er gibt dir Gedanken, oh, du musst jetzt das machen und jetzt mach das noch. Und jetzt kommt das, aber das ist viel wichtiger. Schweig in Jesu Namen, Teufel. Ich habe meinen Kurs gesetzt. Und das fand ich so super bei dem Beispiel von der Claudia. So wirkt Gott. Du hast eine Entscheidung getroffen, du willst frei werden davon. Gott hat diese Freiheit bewirkt in dir. Und dann hast du gesagt, ich weiche von diesem Weg nicht ab, egal was es kostet. Und so sollten wir alle sein. Das ist ein so starkes Vorbild, also Beispiel in dem Sinne. Das ist das, wie ein Kind Gottes auf dieser Erde handeln sollte. Wir sind in einem Krieg. Und wer das jetzt nicht mitkriegt, ich weiß nicht, was noch geschehen soll. Die Weltsituation ist unsicherer denn je. Aber das ist nur ein Spiegelbild für die geistige Situation. Nimm deinen Platz ein in der Armee, sei einfach Herr, ich bin hier. Und seine Gnade wird dich durch alles hindurchtragen. Seine Gnade befähigt dich. Er braucht nur deine Bereitschaft. Alles andere macht er. Amen. Ich bin ein Zeugnis davon. Es ist die Gnade Gottes. Ich habe auch Hänger drin gehabt in meinem Leben. Und es ist so, ich spreche nie wieder einmal die Situation, wo durch einen Rückschlag, wo ich gesagt habe, ich bete nicht mehr für die Stadt, ich mache nichts mehr. Weil wir so einen Rückschlag eingefangen haben. So. Und habe ich mich zurückgezogen. Weißt du, wie es mir ging? Dort will ich nie wieder hin. Das ist Hexerei. Die bindet dich. Du denkst, das geht nichts mehr. Du bist wie gelähmt. Und es träge, so zäh, alles so dunkel, alles so schwer. Bis dann das prophetische Wort kam mit der Schildkröte. Oder der Herr sagt, komm raus jetzt, ja, steh auf. Es war nicht mal so streicheln, mein Guter. Nee, vor 450 Leuten. War sehr peinlich, aber es hat mich wachgerüttelt. Du bist wie eine Schildkröte, komm endlich wieder raus. Nimm deinen Platz ein. Und deine Trainingsseminar hat mich auf die Spur gebracht. Und dort will ich nie wieder hin. Ich weiß, was es heißt, wenn Hexerei deinen Willen lähmt und du passiv wirst und nicht das tun kannst, was du eigentlich willst. Lass deinen Willen nicht manipulieren und lass ihn nicht beherrschen. Gott hat dir ein neues Herz gegeben, einen neuen Geist. Er hat dir sein Gesetz ins Herz geschrieben, dass du willst, was er will. Er hat alles in dich gegeben. Amen. Setz es ein und fang an zu überwinden. Ich gebe das Beispiel noch rein zum Schluss. Es gab auch einen Mann Gottes, der Mann nach dem Herzen Gottes genannt wurde, David. hat sie einmal in seinem Leben, hat er seinen Willen von Satan manipulieren lassen. Und er ist gefallen. Das ist ein warnendes Beispiel. David hat die Kämpfe des Herrn geführt, er war ein Kriegsmann. Er war immer der Erste, ist vor dem Herrn hergezogen. Danach kam Joab und alle. Er hat das Land erweitert. Er war ein Mann Gottes. Gott hat ihn gesegnet und geschützt, ihm Sieg gegeben in allen Bereichen. Aber eines Tages, als ihm gut ging, hat Satan sein Denken manipuliert, seinen Willen, Gedanken konnten hinein. Lass Joab alleine ziehen mit dem Herr. Bleib du zu Hause, du bist ein König, mach das bequem. Lass die anderen kämpfen und du ergeh dich auf deiner Terrasse. Er war nicht dort, wo das Volk Gottes war, im Kampf. Er war zu Hause auf der Terrasse. Wo bist du, wenn das Volk Gottes im Kampf ist? In den Reihen oder zu Hause? Wenn du zu Hause bist, dann was machst du da? Was hat David gemacht? Und Satan hatte das so geplant, sein Denken manipuliert, seinen Willen manipuliert. Er ist nicht mit rausgezogen, war auf der Terrasse. Und dann brachte Satan diese Dame da ins Spiel. Alles geschickt aufeinander. Verführung. Und dann wisst ihr, was daraus entstanden ist, der Ehebruch mit Bathseba. Dann hat er ihren Mann umbringen lassen. Und das hat einen Fluch auf seine... Gott hat ihm vergeben, aber das hat seine ganze Familie nachhaltig geschädigt. Ein einziges Mal hat er der Manipulation Satans nachgegeben. Er hat seinen Willen kontrollieren und manipulieren lassen. Nimm das als warnendes Beispiel und steh auf und sag, nein, ich halte meinen Kurs. Egal, was es kostet. Das bringt mir die Freiheit. Amen. Man wird von dieser Manipulation durch Hexerei mit Folge Passivität nur frei durch echte Herzensbuße und mit der Bereitschaft, entsprechende Schritte zu gehen. Ich denke, wir haben alle irgendwo noch, mehr oder weniger, in diesem Bereich. Aber wenn du nicht bereit bist, entsprechende Schritte zu gehen, wirst du kurzzeitig frei und dann sind die Dinge wieder da, weil die offenen Türen noch vorhanden sind. Du musst anfangen, Gedankenveränderungen und Schritte zu gehen. Amen. Soweit, so gut. Da kann man auch zu den Gebetsabenden nochmal in die Richtung auch beten. Ich gebe es nochmal von der Lehre her so rein. Wer sagt, lass das arbeiten, lass das setzen. Wer sagt, okay, ich will frei werden für das Gebet. Wir hatten ja schon mal gebetet nach dem Seminar. Aber besteht immer die Möglichkeit, wo du sagst, okay, ich möchte aus dieser Lähmung, aus dieser Passivität, auch wenn es teilweise ist, ich möchte dort raus und möchte mich nicht länger vom Teufel manipulieren, kontrollieren lassen. Ich will in die Freiheit. Dann werden wir an den zwei Abenden auf jeden Fall dort Gelegenheit einräumen, dafür zu beten. Aber fang einfach an, Schritte zu gehen. Kleine Schritte sichern dir ein Ergebnis. Fang nicht an, riesen Ziele zu setzen, sondern setze kleine Ziele. Erweitere deine Zeit im Gebetskämmerchen, bete durch den Tag, versuch das erstmal. Dann nimm dir mit deiner Ehefrau, die Männer sind da in Verantwortung, nimm dir mit deiner Ehefrau heute Abend schon, lass es nicht vergehen. Heute ist es, wir wissen nicht, wie lange wir noch haben. Fang heute an, besser wie morgen. Nimm dir 10 Minuten Zeit, lasst uns gemeinsam beten. Und wenn es über das Thema kann man extra nochmal reden, aber fang einfach an. Wenn es 10 Minuten sind, bete für eure Ehe, Familie und betet fürs Land. Einfach nur, was hier steht im 1. Timotheus 2. Herr, segne unsere Nation und gib unserer Nation Gnade. Und wenn du dort anfängst, ist das schon erstmal ein guter Beginn. Weil 2 in Einheit bewirken mehr als wir eine Person. Und ein Ehepaar, was in geistlicher Einheit steht, ist unschlagbar. Deswegen ist es so angekämpft. Wie gesagt, lass dich nicht vom Teufel manipulieren und kontrollieren. Setze die Entscheidung und geh und halt den Kurs bei. Und dann erweitere auf eine Viertelstunde. wenn es zeitmäßig passt, kannst du länger, aber das ist ein guter Beginn. Fang an, dich mit deinen Kindern zusammenzusetzen, auch wenn sie schon größer sind. Und wenn es eine Viertelstunde ist, lese ein Stück aus dem Wort Gottes, kannst du die Kinder lesen lassen, wenn sie größer sind. Und betet einfach mal zusammen. Macht eine Viertelstunde, holt die alle zusammen. Je älter sie werden, umso schwieriger wird es, kenne ich aus Erfahrung. Da war ich manchmal zu streng, aber macht, fangt einfach an und macht das täglich. Oder fangt mit 10 Minuten an und dann in 14 Tagen Viertelstunde. Amen.